Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Was hat der russische Patriarch Kirill gesagt? Er hat in einer Predigt Anfang März die Lage in der Ukraine nicht als physischen, sondern als metaphysischen Kampf bezeichnet, als ein Kampf der Menschen im Donbass gegen einen Zwang zu Werten, die man ihnen dort aufdrücken wolle. Er hat in dem Zusammenhang auch konkret das Thema Schwulenparaden angesprochen, die den Menschen dort fremd seien. Die Theologie des Moskauer Patriarchen wollen wir uns genauer anschauen, und zwar mit der Perspektive eines orthodoxen Theologen. Stanislaw Paulow ist orthodoxer Theologe, er ist geboren in Belarus, lebt seit einigen Jahren in Deutschland und ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leibniz-Institut für europäische Geschichte in Mainz, forscht dort unter anderem zur russischen orthodoxen Kirche, und er ist am Telefon. Herr Paulow, ich grüße Sie, hallo.
Ja, hallo, guten Tag.
Also der Krieg in der Ukraine, laut Kirill Ausdruck eines metaphysischen Kampfes und, so lese ich das, offenbar zwischen einem wertebasierten Osten und einem ethisch korrumpierten Westen. Was genau meint Kirill damit? Wie verstehen Sie ihn da?
Ja, tatsächlich, es gibt zwei Aspekte. Zum einen meint Kirill, dass es zum einen um einen metaphysischen Kampf, also um Kampf gegen die Sünde handelt, und zum anderen, was auch wichtig ist, dass es sich hierbei um einen Verteidigungskampf seitens Russland geht. Bereits am ersten Sonntag nach Kriegsbeginn sprach der Patriarch in seiner Predigt in der Erlösungskathedrale in Moskau von dunklen und feindlichen äußeren Kräften, die immer gegen die Einheit der Russ und der russischen Kirche gekämpft hätten. Also nach seiner Sicht hat sich nicht etwa Russland die Ukraine angegriffen, sondern es sind feindliche fremde Mächte, welche die historische, kulturelle, sprachliche und nicht zuletzt ja auch kirchliche Einheit von Russen und Ukraine bedrohen. Und aus seiner Sicht bemüht sich jetzt Russland, diese Einheit zu verteidigen. Und um diese Interpretation des Geschehens nochmal zu untermauern, griff Patriarch dann am 6. März während der göttlichen Liturgie ebenso in dieser Kathedrale auf einen weiteren Erklärungsmuster, wo er eben über die metaphysische Schlechte dann gesprochen hat, über den Kampf gegen die Sünde. Und in diesem Kontext hat er tatsächlich dann gemeint, dass es sozusagen zwei zivilisatorischen Entwürfe gegenübereinander stehen, und zwar der säkuläre westliche und der orthodox wertebasierte slawische bzw. russische. Und in diesem Kontext ist natürlich auch der Begriff Russki Mir oder die russische Welt auch von Bedeutung. Und diese Erklärungsmuster bemüht der Patriarch seit dem Beginn des Kriegs, um nochmal diese Geschehnisse zu erklären und zum Teil, muss man auch deutlich sagen, auch zu legitimieren.
Ist das denn eigentlich noch Theologie oder ist das schon politische Ideologie?
Ja, also in diesem Kontext ist vielleicht der Begriff von Zivilreligion von Bedeutung, der in der Religionssoziologie verwendet wird. Und damit werden jene Aspekte einer Ideologie, einer politischen Kultur gemeint, die eben auch religiöse Wurzeln oder religiöse Erklärungsmuster haben. Und in diesem Kontext würde ich auch sagen, dass jene Topoi, die in diesem Kontext benutzt werden, könnten in dem Rahmen von Zivilreligion erklärt werden. Also es handelt sich nicht um die Theologie per se, sondern eben um einige Deutungen, die auch zum Teil theologisch fundiert werden.
Soweit Sie das einschätzen können, was charakterisiert denn eigentlich die Theologie oder vielleicht auch einfach die Geisteswelt dieses Patriarchen? Der ist ja in erster Linie Kirchenführer, weniger Theologe, aber er umgibt sich ja auch mit Theologen, wie zum Beispiel seinem Chef des Außenamtes, Hilarion. Der ist ja ein anerkannter Theologe. Also was charakterisiert die Theologie von Kirill?
Ja, also der Kirill ist tatsächlich ein Politiker, ein Kirchenführer, aber nicht zuletzt auch ein Denker. Und ich würde auch sagen, dass seine Vorstellungen haben auch tiefere Wurzeln. Und man muss dazu sagen, dass er auch seit dem Jahr 1989 selbst der Vorsitzende der Abteilung für externe Kirchenbeziehungen des Moskauer Patriarchats war. Und im Rahmen dieser Abteilung war auch sozusagen ein Think Tank angesiedelt, der sich darum bemühte, eben auch eine neue Idee vorzuschlagen, welche Rolle nur Russland in der Welt spielen konnte und welche Rolle in diesem Kontext auch die russische Kirche spielen könnte. Und es sind nicht zuletzt die Ideen der russischen Welt, die in diesem Kontext entstanden sind, unter anderem Federführung von Kyrill, damals Metropoliten. Und damals war dieses Konzept noch ziemlich diffus. Man konnte noch von Softpower sprechen. Es war also keinesfalls militaristisch oder expansionistisch gemeint, sondern es handelte sich dabei um einen Versuch, nochmal die russischsprachigen Menschen auch außerhalb von Russland einzubeziehen und möglicherweise in den Prozess der Wiederaufbau von demokratischem Russland einzuladen. Also in diesem Prozess war bereits die Rede von der russischen Welt. Aber man muss sagen, dass im Laufe der Zeit ziemlich parallel auch zu den Entwicklungen im politischen Kontext in Russland und zur Entstehung gewissen autoritären Zügen konnte man auch beobachten, wie diese Vorstellung von der russischen Welt auch sich verändert hat. Also der Metropolit Kirill hat sich damals schon mit einigen prominenten Denker umgegeben hat, die zum Teil auch die Ideen von Heiligen Krieg beispielsweise legitimiert hatten. Auch diese Idee der Heiligen Rus, der russischen Mil, sich gegenüber dem Westen zu positionieren. Mhm. Und eben in diesem Kontext spielte auch eine wichtige Rolle die Debatte über den Stellenwert der Menschenrechte. Und Kirill spielte auch eine große Rolle dabei. Und dann bereits 2006 hat er erklärt, dass die traditionellen, sogenannten traditionellen Werte der Orthodoxie oder des Heiligen Russland, je nachdem, wie man das ja auch darstellt, hätten Vorrang vor den westlichen, angeblich säkulären Menschenrechten und dem säkulären Konzept der Menschenwürde. Und ich würde sagen, dass eben diesen Weichenstellungen spielen auch eine enorme Rolle heutzutage in diesen Versuchen, diesen Krieg zu legitimieren und die eigenständige, sozusagen vom Westen abgetrennte zivilisatorischen Entwürfe zu begründen.
Es gibt in der orthodoxen Welt so ein bisschen das Verständnis von der eigenen Glaubenspraxis, dass die Liturgie, man sagt ja auch die göttliche Liturgie, von sehr hoher Bedeutung ist. Diese Liturgie, die wird in gewisser Weise spirituell durchdrungen und weniger, ich nenne es jetzt mal, intellektuell verstanden, wie in vielen protestantischen Kirchen. Das sind jetzt nicht meine Worte, sondern ich skizziere da eher so eine Haltung, die mir mal immer mal wieder begegnet ist bei orthodoxen Kirchenleuten. Und da frage ich mich, ist diese Haltung eine Grundlage vielleicht dafür, dass es in vielen Teilen der Orthodoxie, nicht überall, nur in Teilen der Orthodoxie, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, ein Spannungsverhältnis gibt mit der Moderne, mit der modernen Welt?
Ja, das ist eine grundsätzliche Frage, auf die es keine einfachen und schnellen Antworten gibt. Natürlich besteht auch diese Vorstellung, dass die Orthodoxie an sich nicht aufgeklärt sei und in diesem Sinne auch nicht kompatibel mit der westlichen Moderne sei und das unter anderem daran lege, dass die Orthodoxie weniger rational agiere und vielmehr durch mystische Vorstellungen durchgedrungen sei. Mhm. Mit diesen Vorstellungen wäre ich allerdings sehr vorsichtig, denn die bedienen einerseits gewisse Exotismus, das man auch im Westen so beobachten kann. Andererseits wiederholen sie so eigene orthodoxe Exzeptionismus, also nochmal die Vorstellung, dass man an sich was ganz Besonderes sei und sich dadurch radikal von anderen christlichen Kirchen unterscheide. Da wäre ich sehr vorsichtig. Natürlich gibt es gewisse Merkmale, die dazu führen, dass es gewisse Unterschiede gibt. Aber man muss sehr vorsichtig in jedem Einzelfall beobachten, welche Rolle spielte da Theologie, welche Rolle spielten da kulturelle, politische Kontexte und wie werden diese Entwicklungen dann später historisiert und möglicherweise auch politisch verwendet.
Mhm. Es gibt da, korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege, aber es gibt da in meinen Augen eine sehr grundsätzliche Widersprüchlichkeit in der orthodoxen Welt, in der ganzen orthodoxen Welt. Es gibt einerseits das Gefühl und auch das Bestreben, man ist Teil eines Ganzen, eben einer Orthodoxie. Man folgt der ein und derselben Liturgie. Aber auf der anderen Seite gibt es in vielen Orten die Betonung eben nationaler Kirchen. Philetismus nennt man das. Und das hat ja vor allem in Ost- und in Südosteuropa enorme Wirkung entfaltet. Und da frage ich mich, ist das ein Widerspruch und kann die orthodoxe Welt diese Widersprüchlichkeit langfristig aushalten?
Ja, das ist tatsächlich eine Herausforderung, vor der die orthodoxe Welt sich befindet. Und die Bemühungen, einen institutionellen Rahmen dafür zu finden, die Probleme und die Fragen, die die gesamte Orthodoxie betreffen, tatsächlich gemeinsam zu lösen, hat bisher zu keinem Mechanismus geführt, sodass man zwar auf theologischer Ebene davon ausgeht, dass die orthodoxe Kirche an sich die eine Kirche ist, die nur institutionell, strukturell sich in unterschiedlichen lokalen, nationalen Kirchen manifestiert, aber eben theologisch gesehen die eine Kirche darstellt. Aber wenn man sich tatsächlich vor der Herausforderung sieht und versucht, eine gemeinsame Antwort darauf zu finden, dann sieht man schon, dass die orthodoxe Welt durchaus gespalten ist. Eben dieser Widerspruch, die strukturelle Verwurzelung in einigen nationalen, kulturellen, sprachlichen Kontexten, aber eben auch dieser Anspruch, doch theologisch gesehen eine Kirche darzustellen. Und diese Entwicklungen sind nicht zuletzt auch am Beispiel von der Ukraine zu beobachten, und zwar der Streitigkeit zwischen unterschiedlichen kirchlichen Strukturen, die in der Ukraine sind, und um die Frage der sogenannten Autokephalie, also Unabhängigkeit, Eigenständigkeit. Deswegen halte ich es tatsächlich für eine der größeren Herausforderungen für die orthodoxe Theologie und die orthodoxen Kirchen insgesamt, einen Mechanismus zu finden, wie man mit diesen Widersprüchlichkeiten umgehen kann.
Es gibt ja, also wenn es um die Verwurzelung einer orthodoxen Kirche eben im nationalstaatlichen Rahmen geht, ja auch die Vorstellung eben der Sinfonie von Staat und Kirche. Also da bilden Staat und Kirche sozusagen eine ideelle Einheit. Wie wichtig ist denn diese Vorstellung noch von der Sinfonie von Staat und Kirche? Die verträgt sich doch eigentlich mit moderner orthodoxer Theologie nicht mehr so richtig, ist mein Eindruck.
Ja, also zunächst zu Ihrer Bemerkung. Ich würde jetzt noch ein bisschen das vielleicht anders formulieren. Es handelt sich jetzt bei diesem Prinzip der Nationalverwurzelung nicht unbedingt um Verwurzelung im Rahmen eines Nationalstaates, sondern vielmehr im Rahmen eines gewissen sprachlich-kulturellen Raumes. Also beispielsweise jetzt auch die russische Kirche, sie agiert ja nicht nur im Rahmen der Russischen Föderation, sondern auch mehreren Staaten auf dem Gebiet des ehemaligen Sowjetunions, aber nicht nur. Oder eben auch ökumenische Patriarchat, der seinen Sitz in Konstantinopel hat, also in der Türkei, in Istanbul, hat aber auch transnationale kirchliche Struktur hinter sich. Also da handelt es sich tatsächlich nicht nur um die Ebene des Nationalstaates, sondern vielmehr um ja historisch gewordene kulturelle Räume, die zum Teil auch identisch mit den Nationalstaaten sind, aber das ist nicht immer der Fall. Genau, und jetzt, um auf Ihre Frage zurückzukommen, was die Symphonie betrifft. Also ich glaube, dieses Konzept ist tatsächlich jetzt im byzantinischen Raum entstanden und in diesem imperialen Kontext und kann auch nur in solchen oder ähnlichen Kontexten auch weiter entwickelt werden bzw. benutzt werden. Und es handelt sich also um jene Kontexte, wo die orthodoxe Kirche eine Mehrheitskirche ist, beziehungsweise das für sie beansprucht, die Mehrheit der Bevölkerung zu repräsentieren. Und da besteht tatsächlich die Versuchung, auch seitens der politischen Macht, die Kirche für sich zu instrumentalisieren. Andererseits auch gibt es auch die Versuchung für die Kirche, gewisse Vorteile sich dadurch zu verschaffen.
Das Agieren der Führung der russischen orthodoxen Kirche jetzt aktuell, ist das, würden Sie sagen, in gewisser Weise eine Herausforderung für orthodoxe Theologie im 21. Jahrhundert?
Also ich glaube schon, dass die Entwicklungen, die man heutzutage in der russischen Kirche beobachten, ist tatsächlich eine Herausforderung für die gesamte orthodoxe Welt. Und vor wenigen Tagen ist auch eine sogenannte Erklärung über die russische Welt, über Russki Mir, entstanden, die von den orthodoxen Theologen verfasst worden ist, die vornehmlich im Westen leben. Und diese Erklärung versucht auch theologisch mit diesem Gedanken der Russki Mir umzugehen und einen anderen Entwurf vorzulegen. Und in diese Erklärung wurde inzwischen von 1000 Theologen unterzeichnet, und ich glaube, das ist jetzt Beginn eines neuen Diskussionsprozesses, eines neuen Reflexionsprozesses über die Stellung der Kirche und der Gewalt und überhaupt über die Rolle der Kirche in der modernen Welt und unter anderem auch über die Position der russischen Kirche im Kontext dieses Krieges.
Die Theologie des Moskauer Patriarchen und die Herausforderung für moderne orthodoxe Theologie. Ich habe darüber gesprochen mit dem orthodoxen Theologen Stanislaw Paulow vom Leibniz-Institut für europäische Geschichte. Das Gespräch haben wir vor dieser Sendung aufgezeichnet.